Es wird bitte, und das habe ich eher auch betont, auch ein Buch geben, das ziemlich genau das, was ich hier vortrage, zum Inhalt hat. Das Buch wird, so hoffe ich, rechtzeitig zur Prüfung herauskommen. Sollte es wirklich nicht der Fall sein, dann ist für die, die nicht regelmäßig hier dabei sein können, immerhin die Möglichkeit gegeben, das dann im Sommer vielleicht nachzulesen. Also vor dem Herbsttermin der Prüfung wird es das Buch sicher geben. Das verspreche ich, da lege ich meine Hand ins Feuer. So nicht die Welt zusammenkracht, wer weiß. Aber da gibt es dann die Möglichkeit, das sozusagen, entschuldigen Sie,
Kein Problem.
die Möglichkeit, das dann nachzulesen und zumindest beim Herbsttermin dann den Informationsrückstand, der durch gelegentliches Fernbleiben entstanden sein mag, nachzuholen oder aufzubessern. In dem Sinne bitte ich all die, die ihr da draußen meinen Worten lauschen müsst, um Entschuldigung. Es gäbe noch die Möglichkeit, auf die Hauptuni zu wechseln. Auch das ist aber mit viel Organisationsaufwand verbunden und auch nicht sicher, ob es klappt. Und insofern, da wir bereits in der dritten Stunde sind, naja, vielleicht auch nicht so ganz zielführend. Also insofern bitte ich um die Möglichkeit, hier zu bleiben. Das Buch heißt Zu viel Wissen, nicht wahres Wissen, sondern Zu viel Wissen mit einem Fragezeichen versehen. Und wird ja doch einiges mehr, als ich hier vortrage, aber natürlich im Kern dann das, was ich hier vortrage, zum Inhalt haben. Also diejenigen Aspekte, die da in dem Buch doch einigermaßen vertieft beleuchtet werden, die schneide ich gelegentlich hier zumindest an oder spreche sie an, stelle sie zur Debatte und vieles mehr. Ja. Selbstverständlich, also für diejenigen, die regelmäßig dabei sein können, ist das Buch in keiner Weise Voraussetzung für die Prüfung. Also es ist keineswegs Bedingung, dass Sie dieses Buch kaufen und auch gelesen haben, um die Prüfung zu absolvieren. Das Informieren über den Inhalt dieser Lehrveranstaltung hier wird reichen, um die Prüfung zu absolvieren. Gut. Gibt es diesbezüglich noch Fragen oder Vorschläge? Falls jemand eine bessere Lösung für diese Raumproblematik weiß, bin ich natürlich da sehr... Das können wir machen. Ich kann auch einen Link über diese Seite zu diesem Angebot legen. Und also ich bitte Sie dann, dass Sie mich informieren, sobald das der Fall ist. Vielleicht müsste man den Kollegen Rachowitz persönlich einfach fragen, was dann, wenn Sie mal, oder sonst gehe ich ja mal hin und werde... Im dritten Stock. Ich werde vielleicht nach der Vorlesung gleich versuchen, mit ihm zu sprechen, aber es ist also ein bisschen eine Frage, ob man ihn erreicht. Ja. Gut, und ich werde das selbstverständlich dann hier auch bekannt geben, wenn die Files verfügbar sind. Ja. In diesem Sinne, vielleicht eine kurze Rekapitulation dessen, was wir das letzte Mal angesprochen haben. Ich habe diesen, naja, doch recht prägnanten Begriff der Quarantänestation ins Spiel gebracht. Ich bitte Sie, diesen Begriff ein bisschen so mit Augenmerk zu belegen. Der wird vielleicht bei der Prüfung die eine oder andere Rolle spielen. Also da kann man dann so anhand dieses Begriffes doch einiges entwickeln, was hier im Zuge dieser Veranstaltung wichtig ist. Ich beleuchte noch einmal ganz kurz, was damit gemeint ist. Auf theoretischer Ebene besagt dieser Begriff oder meint dieser Begriff nichts anderes, als dass zu jeder Art von Arbeit und insbesondere natürlich zu jeder Art von Wissensarbeit so etwas wie ein Rahmen notwendig ist, der diese Wissensarbeit oder Arbeit ganz allgemein als solcher trägt, der dieser Arbeit einen Raum gibt, eine Möglichkeit schafft. Dieser Rahmen ist in dieser Sicht allerdings ambivalent zu betrachten. Das heißt, der Rahmen ermöglicht diese Art der Arbeit, der Wissenarbeit, die in ihm stattfinden soll. Er gibt ihm aber eben auch einen Korridor vor, eine Grenze vor. Er beschränkt die Möglichkeit der Arbeit, die in diesem Rahmen stattfindet. Das dürfte klar sein, dass der Rahmen dieses Hörsaals das, was hier stattfinden kann, relativ eng determiniert. Natürlich, innerhalb dessen, was in einem Philosophieinstitut so geboten wird, herrscht große Spannweite. Also hier kann ich von Aristoteles bis heute so ziemlich alles thematisieren, was im Rahmen der Philosophie Platz findet. Aber wenn ich, naja, ein mittlerweile recht oft gebrauchtes diesbezügliches Beispiel, wenn ich hier zum Beispiel zu tanzen beginne, dann wird Sie das doch einigermaßen verwundern. Das gehört gewöhnlich nicht in den Rahmen einer Philosophie-Lehrveranstaltung. Dürfte klar sein. Nicht? Also insofern ist sozusagen das, was hier passieren kann, doch relativ eng determiniert. Und dieser Umstand der Determination von Wissen wird einen sehr wichtigen Aspekt der weiteren Lehrveranstaltung darstellen. Ich weise nur darauf hin, und das habe ich das letzte Mal auch anhand dieses Beispiels der Quarantänestation ein bisschen beleuchtet, ich weise nur darauf hin, dass natürlich der Rahmen selbst, der Rahmen der Arbeit, der Rahmen der Wissensarbeit, selbst Arbeit verursacht. Das heißt, auch an diesem Rahmen muss gearbeitet werden. Ist ganz klar, dass sozusagen das Errichten von Philosophiehörsälen oder von Universitäten, das Organisieren von philosophischem Wissen und viel mehr, ziemlich viel Arbeit verursacht. Und es dürfte diesbezüglich naheliegend sein, dass man so ökonomische Berechnungen anstellt, ob nicht in die Arbeit am Rahmen der Arbeit unter Umständen mehr Energie, mehr Kosten, mehr Zeitaufwand und vieles mehr investiert wird, als dann in diesem Rahmen eigentlich gewährleistet werden kann. Das heißt, ein vor kurzem gerade aktuell gewesenes Beispiel diesbezüglich, das heißt, die Diskussion darüber, was denn überhaupt Schwerarbeit genau ist in einer Gesellschaft wie der unseren, kann unter Umständen mehr Kosten verursachen, als gegenwärtig noch an Werten in der Schwerarbeit selbst erzeugt werden kann. Wenn Sie bedenken, dass es angeblich in Österreich um die 1500 Betroffene gibt oder geben soll, die da unter diese sogenannte Schwerarbeiterregelung fallen sollen, gleichzeitig aber doch ein enormer politischer Apparat damit beschäftigt gewesen ist, sich darauf zu einigen, was denn das überhaupt ist, Schwerarbeit, und was die entsprechenden Gesetze diesbezüglich sein sollen. Naja, man könnte sich vorstellen, dass dort gut und gern auch 1500 Leute daran gearbeitet haben. Na, dann stellt sich natürlich ökonomisch die Frage, in welchem Verhältnis jetzt sozusagen der Input dieser Rahmenarbeit zu dem Output der eigentlich damit gewährleisteten Arbeit stellt. Und es wäre vielleicht ökonomisch ganz sinnvoll, wenn wir Möglichkeiten zur Hand hätten, festzustellen, ob nicht in die Rahmenarbeit, in die Rahmenbedingungen mittlerweile mehr Energie fließt, als aus dem herausgeholt werden kann, was dann durch diese Rahmenarbeit gewährleistet werden kann. Diese Lehrveranstaltung wird sich zum Teil auch darum drehen, warum es prinzipiell, sage ich mal, unmöglich ist und in der Moderne oder insbesondere in der Moderne unmöglich geworden ist, eine solche unmittelbare Kalkulation anzustellen. Warum es eben einfach nicht mehr einfach ist zu sagen, dass, wie ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon ausgeführt habe, dass im Zuge einer solchen Philosophievorlesung, wie ich sie hier halte, notwendig Produktivität, Mehrwert, Surplus oder wie auch immer das genannt werden soll, für die Gesellschaft entsteht. Warum solche unmittelbaren ökonomischen Kalkulationen eben nicht mehr tragen. Das nur als Hinweis vielleicht. Ja, noch einmal zur Verdeutlichung dieser Quarantänestation für euch, die das nicht mitbekommen haben. Es geht darum, in einfachen Gesellschaften zum Beispiel die Arbeit der Jäger dadurch zu ermöglichen, dass eben bestimmte Räume, bestimmte Vorbereitungsszenarien geschaffen werden, in denen die Jäger auf ihre Jagd vorbereitet werden, also wo zum Beispiel der Adrenalinspiegel dieser Jäger entsprechend angehoben wird, damit sie dann die wilden Tiere auch wirklich erfolgversprechend jagen können. Und wo sie danach, nach der Jagd, dann wieder sozusagen abgekühlt werden, damit sie mit ihrer Familie, mit ihren Kindern einen halbwegs sozialverträglichen Umgang pflegen können. Kurz zur Wiederholung. dieses Begriffs der Quarantänestation. Die Jäger werden gleichsam in solchen Quarantänestationen von speziell dafür abgestellten Zeremonienmeistern, Priestern oder was auch immer, wie man sich das vorstellen will, besonders betreut, vorbetreut und nachbetreut. Und ich habe es das letzte Mal bereits angedeutet, auch diese Quarantänestation neigt dazu, Arbeit zu machen, oder genauer gesagt, die Arbeit in solchen Quarantänestationen neigt dazu, sich aus sich selbst heraus zu spezialisieren. Warum spezialisieren? Nochmal der Hinweis auf diese zugrunde liegende erkenntnistheoretische Überlegung. Ganz einfach deswegen, weil mit jedem Arbeitsschritt sozusagen ein neuer Weltzustand geschaffen wird, von dem aus die Probleme, die in dieser Welt bestehen, als solche überhaupt erst wahrgenommen werden können. Und deswegen sozusagen auf jedem neuen Arbeitsniveau ganz neue Arbeitsnotwendigkeiten entstehen, die ihrerseits natürlich relativ zu den vorhergehenden Arbeitsnotwendigkeiten speziellere, spezialisierte Arbeitsnotwendigkeiten sind. Ich habe das im Hinblick auf die Wissensarbeit bereits erläutert. Hochspezialisierte Wissensarbeiter, Wissenschaftler, Philosophen haben natürlich ihre ureigenen, genuinen Problemsichten. Sie wissen aus ihrem eigenen Arbeitsgebiet heraus, aus ihrem eigenen Arbeitsalltag, aus ihrer Arbeitserfahrung heraus, was die jeweils tatsächlich hier und jetzt zu bearbeitbaren Probleme sind. Sie sehen sozusagen ganz spezifische Probleme. Die Philosophie tut das genauso wie die moderne Physik oder die Mathematik oder die, weiß nicht, sonst irgendeine Wissenschaft, die man exemplarisch herausstellen könnte, Altägyptologie oder Kinesologie, Sinologie, was auch immer. Bitte.
Ist damit die mit der Spezialisierung die funktionale Ausdifferenzierung gemeint?
Natürlich, also die modernen Wissenschaften sind ein sehr differenzierter Betrieb, der in sich, naja, wenn man das Wort funktional diesbezüglich schon ins Gefecht werfen will, natürlich seine eigenen Betriebsbedingungen auch pflegt und hegt und sich damit natürlich dann auch immer wieder Rahmenbedingungen schaffen muss. Nicht? Also die disziplinäre Auffächerung, die Vielfalt der Disziplinen in modernen Universitätsbetrieben wie dem unseren deutet sehr deutlich darauf hin, dass natürlich all diese Wissensgebiete, all diese Spezialproblemchen, um überhaupt bearbeitet werden zu können, ihren eigenen Rahmen ausgebildet haben. Zum Beispiel sich ein eigenes Institut geschaffen haben, in dem sie eben spezialisiert prozessiert werden können. Nicht? Innerhalb dieses Institutes, das als Vorgriff auf noch Kommendes, ist es sozusagen gar keine Frage, ob das, was in dem Institut da behandelt wird, wichtig, relevant oder unbedingt zu lösen ist. Dort wird einfach spezialisiert an dem Problem, das sich in dem Institut stellt, gearbeitet. Außerhalb des Institutes kann all das allerdings nicht gesehen werden. Das ist diese epistemologische Voraussetzung. Wir Philosophen sehen nicht in allen Details, an welchen Problemen die Mathematiker arbeiten. Und genauso sehen, ich habe glaube ich das letzte Mal da dieses Beispiel des Bauern in Betracht gezogen, genauso wenig sieht ein Landwirt in gesamter Tragweite, an welchen Problemen wir hier zum Beispiel in der Philosophie gerade arbeiten. Bitte.
Können Sie noch ein bisschen was zu Ihrem Arbeitsbegriff sagen, weil ich mir vor, dass Sie den Synonym verwendet haben, also Arbeit und wissensbasierte Arbeit.
Vielleicht zu dieser sehr nachhaltigen, sage ich mal, sehr trägen Unterscheidung von manueller und Geistesarbeit. Es gibt diesbezüglich, oder zu dem, was ich gerade ausgeführt habe, ein sehr berühmtes historisches Beispiel, das insbesondere von Karl Marx dann besonders herausgestellt worden ist, das aber von Aristoteles stammt und in dem der gute Aristoteles darauf verweist, dass die Mathematik im alten Ägypten entstanden ist, weil dort, so drückt er sich aus, den Priestern gestattet wurde, Muße zu pflegen. Was stellen Sie sich vor unter dem Ausdruck oder unter der Formulierung, dass Priester Muße pflegen können? Könnte man sich darunter vorstellen. Also es ist eine ganz kurze Stelle, die bei Aristoteles so eher beiläufig mal vorkommt. Es ist nicht näher ausgeführt, was mit Mußepflegen genau gemeint ist, aber sehr wahrscheinlich dürfte da doch die Unterscheidung von manueller oder jetzt körperlicher und geistiger Arbeit angesprochen sein. Was für uns wichtig ist oder wie wir das interpretieren könnten, wie das jedenfalls der gute Karl Marx interpretiert hat, dürfte darauf hinauslaufen, dass eben im alten Ägypten aufgrund der günstigen landwirtschaftlichen Bedingungen relativ bald eine bestimmte Form der Arbeitsteilung gegriffen hat, nämlich die der, und jetzt auch natürlich idealtypisch herausgestellt, auf der einen Seite der Landwirtschaft treibenden Bauern, die eben aufgrund des regelmäßig wiederkommenden Nilhochwassers recht fruchtbare Böden vorgefunden haben und deswegen doch bestimmtes Maß an Mehrwert produzieren konnten. Das heißt, Mehrwert zunächst einmal ganz kurz so definiert als ein Getreideüberschuss, den sie veräußern konnten, den sie nicht zur Sicherung ihrer eigenen Existenz benötigt haben, den sie verkaufen konnten, den sie auf einen Markt bringen konnten und dort verkaufen konnten. Diese Prosperität der ägyptischen Landwirtschaft hat es offensichtlich ermöglicht, einem Gesellschaftsteil die Spezialisierung auf ganz andere Probleme zu gewähren, nämlich sogenannten Priestern. Wir wissen nicht genau, warum Aristoteles diesbezüglich von Priestern spricht, aber lassen wir es mal dabei. Sogenannten Priestern die Spezialisierung auf mathematische Probleme. Was hat es jetzt mit diesen mathematischen Problemen auf sich? Also zunächst könnte man natürlich klipp und klar unterscheiden, körperliche Arbeit auf Seiten der Bauern, geistige Arbeit auf Seiten der Mathematiker, Wissensarbeit und sogenannte traditionelle manuelle Arbeit. Diese Unterscheidung ist natürlich eine historisch gewachsene. Grundsätzlich dürfte klar sein, dass Bauern, die einen gewissen Überschuss produzieren und die dann vielleicht auch die Erfahrung machen, dass sie diesen Überschuss gewinnbringend, was immer das jetzt heißen mag, am Markt, auf einem Markt verkaufen können, ein gewisses Interesse haben, ihre Produktion weiter zu forcieren. Das heißt, von ihnen als solche erkannte Regeln weiter zu systematisieren, um zu versuchen, noch mehr aus ihrer landwirtschaftlichen Produktion herauszuholen. Nicht? Also wenn sozusagen im Zuge der landwirtschaftlichen Tätigkeit Erfahrungswerte dafür sprechen, zu bestimmten Zeiten auszusehen und zu bestimmten anderen Zeiten die Ernte einzubringen und diese Ernte dann nicht, ich weiß nicht, 2 Monate, sondern vielleicht nur 1,5 Monate trocken zu lagern, weil eben bei 2 Monaten die Ernte bereits verdirbt und wenn man dann noch drauf kommt, dass man vielleicht gewisse Lagerstätten errichten kann, die dieses Lagern der Ernte gewährleisten, ohne dass sie verdirbt und vieles mehr, nicht? Dann wird es naheliegen, dass wenn man es sich leisten kann, das ist eine wichtige Vorbedingung, wenn man es sich leisten kann, dass man gewisse Spezialisten darauf abstellt, die sich darum kümmern, erstens mal zu berechnen, wann denn bitte die günstigste Erntezeit ist, wann denn die günstigste Aussaatzeit ist, was die günstigste Form für so eine Lagerhalle wäre und vieles mehr. Sie hören es vielleicht bereits aus meiner Formulierung heraus, all das sind natürlich jetzt Kalkulationen im weitesten Sinn. Das sind Tätigkeiten, auf die sich die frühe ägyptische Mathematik spezialisiert hat. Nicht? Also die Berechnung von Grundrissen von Lagerhäusern zum Beispiel, aber natürlich auch das Erstellen eines Kalenders, an dem sich dann eben zunächst die Bauern orientieren können, wann denn die besten Erntezeiten, wann die besten Saatzeiten sind und vieles mehr. Nicht? Das sind sozusagen die grundlegenden Tätigkeiten, auf die sich Mathematiker spezialisieren. Jetzt dürfte klar sein, dass zunächst einmal, wenn ein Bauer vor dem Umstand steht, dass er bitte seinen Oikos, also seine Hauswirtschaft, entsprechend systematisieren will oder entsprechend berechnen will, eine Oikonomia sozusagen in die Wege zu leiten, eine Ökonomie, wie das neue, die neue Übersetzung dieses Terminus heißt, nicht? Zunächst einmal nicht vor Augen hat, dass er jetzt eine ganze Lawine von Wissensarbeit auslöst, die irgendwann einmal als hochtheoretische Mathematik in Universitäten gelehrt werden wird, sondern zunächst einmal geht es ihm tatsächlich um eine sozusagen unmittelbare Verlängerung seiner körperlichen manuellen Arbeit. Es geht darum, vielleicht Freunden oder vielleicht zunächst auch Angehörigen des eigenen Oikos, also der eigenen Hauswirtschaft, die Möglichkeit zu geben, sich auf die Berechnung von so, was nicht, Kalendern oder jetzt auch Lagerstätten und ähnliches mehr zu spezialisieren. Die können sich nur dann hinreichend effektiv darauf spezialisieren, wenn sie zumindest zum Teil von der manuellen Arbeit der unmittelbaren Feldwirtschaft, der Landwirtschaft entbunden werden. Das sagt ganz einfach, du bist jetzt dafür zuständig, dass ich da weiß, wann ich genau aussehen soll oder wann ich genau ernten soll. Du berechnest das gefälligst. Der sagt noch nicht rechnen dazu, sondern der sagt, du beobachtest bitte Sonne und Mond diesbezüglich oder die Jahreszeiten und vieles mehr und versuchst das zu systematisieren, damit ich dann idealerweise sozusagen meine Aussaat vorbringe. Sie sehen, worauf ich hinaus will. Ursprünglich ist diese Trennung von manueller und geistiger Arbeit natürlich in keiner Weise auch nur annähernd so zu sehen. Es geht um die grundsätzliche Effektivierung der landwirtschaftlichen Produktion, die aufgrund der günstigen Umstände der Nilhochwasser schon einmal eine sehr gute Voraussetzung gefunden hat. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir wissen, wir kennen eine ganze Reihe von anderen Gesellschaften, wo diese günstigen Voraussetzungen eben nicht vorhanden waren und sich deswegen eben diese Differenzierung in zum Beispiel Bauern und Mathematiker nicht in der Art und Weise etablieren hat können. Deswegen hat ja Aristoteles dann rückblickend darauf verweisen können und betonen können, dass in Ägypten eben den Priestern sowas wie Muße gestattet wurde, nicht? Das Nachdenken über die besten Erntezeiten und die besten Saatzeiten. Das heißt, diese Differenzierung von manueller und geistiger Arbeit ist selbstverständlich eine historisch gewachsene. Eine, die erst dadurch ins Spiel gekommen ist, dass sich im Weiteren natürlich auch dann die Mathematik, um effektiv das zu tun, was sie tun sollte, nämlich eben die Kalendarien berechnen und vieles mehr, in sich spezialisiert hat und bei dieser Spezialisierung dann auch wieder ihre spezifischen Rahmen ausgebildet hat. Sich dann eben zum Beispiel in Form von Schulen manifestiert hat, wo eben auch Mathematik unterrichtet wurde. Nicht? Also ganz klar, dass da in dem Moment, wo Wissen in dieser Art und Weise als Schulwissen systematisiert wird, wo es dann nicht mehr primär um Anwendung geht, sondern um Weitergabe geht, nicht? Also wo es darum geht, dass man möglichst effektiv Schüler heranzieht, dass sozusagen da die Differenz zwischen manueller und geistiger Arbeit schon einigermaßen etabliert ist, einigermaßen institutionalisiert ist. Und dass dann natürlich mit einem gewissen Recht von dieser Unterscheidung gesprochen wird. Ursprünglich geht diese Unterscheidung natürlich aber eben aus einer gemeinsamen Problemlage hervor. Nicht zu übersehen sei freilich, dass in dem Moment, wo sozusagen die Differenzierung getroffen ist, beide Spezialisierungsstränge ihre spezifischen Problemsichten ausbilden und kultivieren. Dann haben die Bauern grundsätzlich andere Probleme als die Mathematiker. Das dürfte klar sein. Es gibt diesbezüglich einen sehr berühmten Papyrus-Fund, wo die ersten theoretischen, sogenannten theoretischen mathematischen Beispiele notiert sind oder nachzulesen sind. Das Entstehen der theoretischen Mathematik. Das heißt, eine sehr deutliche aus sich selbst heraus stattfindende Aufgabenstellung für die Mathematik. Die Mathematik hat mit diesem Papyrusfund, und darüber wurde viel diskutiert, begonnen, sich selbst Aufgaben zu stellen. Die Aufgaben sind jetzt eben nicht mehr sozusagen unmittelbar vom Bauern gekommen, der gesagt hat, bitte berechne mir das, damit ich besser aussehen kann, sondern die Aufgaben sind aus mathematischen Problemen heraus selbst erwachsen. Es dürfte klar sein, dass sozusagen das Ausbilden von Schülern, von Mathematikschülern oder von künftigen Mathematikern ursprünglich natürlich selbst im Interesse vielleicht der Effizienzsteigerung oder Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft gestanden hat. Ja, das dürfte klar sein, dass wenn die Wirtschaft weiter prosperiert, wenn weiter Mathematiker gebraucht werden, eine gewisse Nachfrage nach Mathematikern besteht und das deswegen sinnvoll erscheinen mag, wenn die Gesellschaft Ressourcen abstellt, um eben diese Mathematikschüler zu unterrichten. In dem Moment, wo das der Fall ist, werden Leute dazu abgestellt, eben diese Schüler zu unterrichten. Sie sind damit nicht mehr nur unmittelbar angewandte Mathematiker, sondern sie sind eben auch Lehrer. Und um effektiv zu lehren, das weiß jeder, der es schon mal versucht hat, wird es bis zu einem gewissen Grad notwendig sein, dieses Wissen, das man zu lehren versucht, zu systematisieren. Sprich, eine vielleicht eine logische Entwicklung dieses Wissens, sich auszudenken, wie man das günstig vorträgt, eine gewisse Begrifflichkeit sich auszudenken, mit der man das idealerweise vorträgt. Es wird, wenn Sie jetzt zum Beispiel an mathematische Probleme denken, ich weiß nicht, an das geometrische Konstruieren von günstigen Lagerräumen zum Beispiel, nicht? Wird sehr effizient sein, wenn Sie gewisse Grundrechenarten, die dabei im Spiel sind, nicht jedes Mal sozusagen von der Pike auf neu entwickeln, sondern einen gewissen Formalismus entwickeln. Das heißt, gewisse Formeln festsetzen. Ich weiß nicht, die Grundfläche eines Rechtecks berechnet sich aus a mal b oder was weiß ich, Seitenumfang 2a plus 2b und vieles mehr, nicht? Wenn Sie dann an so relativ komplexe mathematische Probleme wie den pythagoreischen Lehrsatz denken und vieles mehr, haben Sie vielleicht noch eine Vorstellung dafür, welche praktischen, angewandten Probleme dahinter stecken mögen? Die Theoriearbeit, die diesbezüglich stattgefunden hat und die übrigens bis zum heutigen Tag stattfindet, noch immer sind Mathematiker damit beschäftigt, neue Beweise für diesen pythagoreischen Lehrsatz zu finden, zu erfinden. Diese Theoriearbeit hält bis zum heutigen Tag an. Und um das gleich ein bisschen weiter zu spinnen, mittlerweile und das auch seit der griechischen Antike, ist es auch eine sehr grundlegende Frage, eine sehr grundlegende theoretische Frage geworden, was denn überhaupt ein legitimer Beweis ist. Auch das ist keineswegs einfach zu beantworten. Es gibt diese berühmte Debatte zwischen dem griechischen Philosophen Bryson oder Bryson, wie auch immer er ausgesprochen wird, und Aristoteles, wo es um die Frage des Beweises für die Quadratur des Kreises geht. Sie kennen diese berühmte Frage, ne? Die Quadratur des Kreises ist ein sehr schwierig zu lösendes mathematisches Problem. Wie wird einem Quadrat, oder wie wird, na, das kann man so und so formulieren, ne? Wie wird einem Quadrat ein flächendeckender Kreis eingeschrieben? Oder wie? Das ist jetzt nicht ganz richtig gezeichnet. Wie macht man einen Kreis und nicht flächendeckend, gleich, von gleicher Flächengröße? Wie kriege ich ein Quadrat und einen Kreis, die genau gleiche Flächengröße haben? Und der gute Bryson oder Bryson ist davon ausgegangen, dass sich das durch Annäherung machen lässt, nämlich indem einem Quadrat ein Kreis umschrieben wird, der genau in den Ecken diesen Kreis tangiert und auf der anderen Seite ein weiterer Kreis, der genau an den Seiten tangiert. Und wenn diese beiden Kreise dann sozusagen iterativ, annäherungsweise aneinander herangeführt werden, dann hat man irgendwann einen Kreis, der genau die Flächengröße des Quadrats hat. Nicht? Weil der Kreis eindeutig größer ist als das Quadrat und der Kreis eindeutig kleiner ist als das Quadrat. Aristoteles hat diesen Versuch oder diesen Annäherungsbeweis nicht als solchen akzeptiert. Er hat gesagt, das ist kein gültiger Beweis, der als solcher eine These in seine Bestandteile zerlegen müsste und durch Zusammensetzung, durch Synthese dieser Bestandteile dann zeigen müsste, dass da tatsächlich etwas herauskommt, was der Eingangsthese entspricht. Das nur als Anmerkung soll uns nicht weiter interessieren, aber Sie merken vielleicht bereits an der Formulierung, dass das bereits hochtheoretische Probleme sind, wo es dann auch, und zwar fundamental, um solche Fragen wie nach der Wahrheit von Beweisen geht. Nicht? Also was ist sozusagen der wahre Beweis? Welches Wissen ist wahres Wissen, das hier im Spiel ist? Gut, kommen wir vielleicht diesbezüglich zu einer Sache zurück, die ich bereits angedeutet habe das letzte Mal und die so vielleicht den theoretischen Kern meiner Überlegungen auch darstellt. Zu jenem Umstand, der mit dieser Arbeitsteilung zwischen Bauern und Mathematikern bereits angesprochen ist, nämlich dem Umstand, wie ich das letzte Mal bereits gesagt habe, dass die Tätigkeit des einen auf die Tätigkeit des anderen angewiesen ist und vice versa. Es gibt keine Spezialisierung, es gibt keine Wissensarbeit, die einzig aus sich selbst heraus die Möglichkeit findet, stattzufinden. Es gibt sozusagen keine menschliche Tätigkeit, die auf sich gestellt ablaufen könnte. Es gibt diese berühmten Beispiele von Robinson Crusoe und vielen anderen Leuten, die da auf einsamen Inseln völlig auf sich gestellt dann doch so etwas wie eine Überlebensmöglichkeit finden und damit dieser Behauptung von mir vielleicht bis zu einem gewissen Grad zu widersprechen scheinen. Grundsätzlich behaupte ich aber, dass, wenn man sozusagen genau hinschaut, auch diese Robinsons gewisse Grundbedingungen ihres Daseins natürlich als soziale Wesen erfahren. Sehr grundsätzlich und fast banal, man braucht es gar nicht erwähnen, natürlich einfach aufgrund des Umstands, dass sie als ja, von Vater und Mutter erzeugte Wesen zumindest auf diese Minimalvoraussetzungen der eigenen Herkunft verwiesen sind. Nicht? Also die würden nicht existieren, wenn nicht zunächst einmal Vater und Mutter diesbezüglich irgendwelche Entscheidungen getroffen hätten. Ja? Dürfte klar sein. Theoretischer, abstrakter weist der Begriff der Quarantänestation oder der Begriff der Rahmen auf diesen Umstand hin. Es bedarf sozusagen für jede Tätigkeit, für jede Aktivität, für jede Wissensarbeit so etwas wie Voraussetzungen, die nicht von dieser Wissensarbeit selbst gewährleistet werden können. Im Hinblick auf die gesellschaftliche Arbeitsteilung dürfte klar sein, dass kein Arbeiter, kein Wissensarbeiter die Zeit hat oder die Energien aufbringen kann, um all das selbst zu schaffen, was er eben so als Voraussetzung für seine eigene Arbeit braucht. Nicht? Also ich doch sehr angewiesen darauf bin, dass es sowas wie einen Computer gibt, nicht? Bin in keiner Weise in der Lage, einen Computer selbst zu bauen. Nicht? Oder, ich weiß nicht, ähnlich banale Beispiele, ich bin selbstverständlich nicht in der Lage, jetzt die Kleidung selbst zu schneiden, oder, naja, wäre interessant, nicht, wenn es mal versuchen würde, aber an sowas denkt man gewöhnlich gar nicht, nicht. Oder, ich weiß nicht, meine Nahrungsmittel selbst zu erjagen oder vom Feld zu holen und Ähnliches. Nicht? Also es ist banal, wir sind sozusagen, und zwar reziprok, auf Gegenleistungen angewiesen und deswegen sind wir sozusagen grundlegend auf eine Mindestform des sozialen Austausches angewiesen. Jede Form der Wissensarbeit ist sozusagen, das habe ich betont, das ist das ökonomische Element oder der ökonomische Aspekt meiner Überlegungen, jede Form der Wissensarbeit ist grundsätzlich auf einen Austausch ihrer Produkte angewiesen. Auch wenn man sagt, okay, das ist jetzt wirklich eine sehr abgehobene Form der Wissensarbeit, nicht, ich weiß nicht, die findet wirklich nur im stillen Kämmerchen und wirklich nur für die eigene Schublade statt, dann sind zumindest die Voraussetzungen dafür in irgendeiner Art und Weise sozial geschaffen. Auch der idealtypische Aussteiger auf irgendeiner einsamen Insel, der wirklich mit dieser ach so bösen Zivilisation nichts zu tun haben will, ist, um diesen Gedanken überhaupt als solchen zu formulieren oder um diese Abwehrhaltung gegenüber der bösen Zivilisation zu entwickeln, zunächst einmal auf soziale Bedingungen angewiesen. Das heißt, er würde sein Bewusstsein von der Schlechtigkeit der Welt gar nicht entwickeln können, würde er sich nicht zunächst einmal mit dieser Welt auseinandersetzen müssen, würde er nicht zunächst einmal als soziales Wesen mit ihr konfrontiert werden. Das dürfte klar sein, also das ist relativ banal. Aber jetzt kommt natürlich, wenn Sie zurückdenken an das, was ich die Folge und die Vorfolgestunde da einigermaßen ausführlich thematisiert habe, jetzt kommt natürlich im Hinblick darauf eine fundamentale Problematik ins Spiel. Es kann nämlich nicht jeder Mitgesellschafter all die Produkte und Leistungen, die in seiner Gesellschaft produziert werden, als unmittelbar tauschenswert wahrnehmen, und zwar einfach deswegen nicht, weil ich ja gesagt habe, dass diese Brauchbarkeitswahrnehmung, die mich dazu veranlasst, etwas tauschen zu wollen, ist daran gebunden, dass ich jeweils vorhergehende Arbeitsschritte bis zu einem gewissen Grad mitvollzogen habe. Das heißt, nur der Mathematiker kann zum Beispiel die Systematisierung seines mathematischen Wissens als unmittelbar brauchbar sehen. Der Bauer wird diesbezüglich, wenn man es ihm nicht erklärt, das haben wir schon bei einem wichtigen Punkt, gewisse Schwierigkeiten haben. Das heißt, spezialisiertes Wissen ist per se Wissen, das nicht von allen Mitgesellschaftern zu allen Zeiten nachgefragt werden kann, und zwar beim besten Willen nicht nachgefragt werden kann, das aber auf ein gewisses Mindestmaß an Nachfrage angewiesen ist, weil es eben sonst gar nicht stattfinden könnte. Der Umstand, dass dieses Wissen stattfindet, dass diese Spezialisierung stattfindet, und zwar auf Schritt und Tritt in unserer Gesellschaft, weist darauf hin, dass es der Gesellschaft gelungen ist, Möglichkeiten zu schaffen, den Tausch doch zu gewährleisten. Auch wenn nicht alle Gesellschafter im selben Ausmaß die getauschten Dinge als tauschenswert wahrnehmen können. Die grundlegende Frage, die jetzt in den weiteren Stunden da ein bisschen Beleuchtung finden soll, ist die, wie die relative Unwahrscheinlichkeit der Korrelation von Angebot und Nachfrage solcher spezialisierter Produkte und Leistungen in hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit umgewandelt wird, damit der Tausch stattfinden kann und damit dann die weitere Arbeit gewährleistet werden kann, die weitere Spezialisierung der vielen in unserer Gesellschaft stattfindenden Arbeitsleistungen und Wissensarbeitsleistungen. Zur Wiederholung, wie wird die relative Unwahrscheinlichkeit, der Korrelation von Angebot und Nachfrage nach spezialisierten Produkten und Leistungen in hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit umgewandelt? Ich gebe Ihnen, diese abstrakte Frage ein bisschen zu beleuchten, ein sehr griffiges Beispiel. Ich glaube, ich habe es auch bereits angeführt. Ich produziere oder ich prozessiere hier ein relativ spezialisiertes Wissen, das, wenn ich es zum Beispiel unten auf der Straße, da unten am Eck, sozusagen verbreiten würde, doch auf einiges Unverständnis stoßen würde. Es dürfte klar sein, dass wenn ich da unten, wenn ich das, genau das, was ich hier jetzt, hier und jetzt tue, da unten am Eck machen würde, naja, das vielleicht sogar mit Einweisung und Ähnlichem belohnt werden würde. Nicht? Also das ist sozusagen ein Ort, da unten das Eck an der Straße, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass das, was ich hier an spezialisiertem Wissen zum Tausch anbiete, nichts anderes tue ich, auf hinreichend hohe Nachfrage stößt. Das heißt, da unten ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Die Gesellschaft schafft aber glücklicherweise eben zum Beispiel solche Einrichtungen wie Universitäten, wie Hörsäle, in dem erhöhte Wahrscheinlichkeit herrscht, dass mein spezialisiertes Angebot auf eure doch auch sehr spezialisierte Nachfrage trifft. Es geht um Wahrscheinlichkeiten, es geht niemals um eine Sicherstellung der Korrelation von Angebot und Nachfrage. Das ist sehr wichtig. Es kann nicht gewährleistet werden, dass ihr wirklich das nachfragt, was ich hier an Wissen anbiete. Es können nur Wahrscheinlichkeiten geschaffen werden. Und diese Wahrscheinlichkeiten müssen hoch genug sein, damit sie dann einen Tausch sozusagen ermöglichen. Und von dem Tausch muss ich hinreichend genug profitieren, damit ich eben meine spezialisierten Wissensarbeiten weiterführen kann. Damit ich auch im nächsten Semester hier noch etwas anbieten kann, was dann unter Umständen von euch nachgefragt wird. Es geht also um die Frage, wie die Gesellschaft das macht, abgesehen von universitären Hörsägen. Ein Hinweis auf unsere Thematik, die Vorlesung heißt, wie gesagt, wahres Wissen. Selbstverständlich ist Wahrheit ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang. Ich habe es am Anfang dieser Vorlesung betont, selbstverständlich wird gewöhnlich nur wahres Wissen nachgefragt. Das heißt, dass mein Wissen in irgendeiner Art und Weise als wahr erscheint, ist eine Mindestbedingung dafür, dass Sie oder dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Sie das nachfragen. Oder wenn man es über den Umweg der Universität formuliert, nicht, dass mein Wissen in irgendeiner Art und Weise als wahr erscheint, ist für die Universität eine Mindestvoraussetzung dafür, dass sie mir die Möglichkeit schafft, hier mit diesem Raum erhöhte Wahrscheinlichkeit vorzufinden, bei euch dann auf Nachfrage zu stoßen. Die Frage ist sehr unmittelbar diesbezüglich formuliert, was macht mein Wissen wahr oder was lässt mein Wissen wahr erscheinen? Und damit sind wir natürlich in medias res. Ich möchte aber jetzt vielleicht zunächst noch ein paar, auch im Hinblick auf das, was ich gerade gesagt habe, ein paar Dinge nachliefern, die für den einen oder anderen von euch doch vielleicht auch interessant sein könnten, nämlich Namen, die mit ein paar Aspekten von dem, was ich da bereits erklärt habe, doch in sehr engem Zusammenhang stehen, weil sie gewöhnlich als die Namen derjenigen Personen genannt werden, die das entsprechende Wissen sozusagen formuliert haben zumindest, wenn nicht erfunden haben. Was das heißt, Wissen erfinden, ist eine eigene Frage, auf das komme ich noch zu sprechen. Aber es geht doch in diesem Zusammenhang dann sehr oft einfach um die Formulierung von Wissen. Und da dürfte klar sein, dass das Nennen von Autoritäten, sprich von Namen, und wenn es dann sozusagen noch dazu bekannte Namen sind, umso besser, dass dieses Nennen und Verknüpfen von Wissen mit Namen eine sehr wichtige Rolle dabei spielt, ein gewisses Wissen wahr erscheinen zu lassen. Nicht? In dem Moment, wo, ich weiß nicht, der Großteil von Ihnen zum Beispiel den Namen Hegel mit etwas verbindet, was in der europäischen Tradition sehr großen Wert hat, was sozusagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dafür bürgt, dass entsprechendes Wissen als wahr erscheint, in dem Moment werde ich, wenn ich den Namen Hegel in Verbindung mit einem bestimmten Ort von Wissen nenne, doch dafür sorgen, dass zumindest bei einem Teil von Ihnen dieses Wissen als wahr erscheint. Das heißt, das Nennen von Autoritäten, das Nennen von Namen ist gerade in der traditionellen Philosophie ein sehr wichtiger Bestandteil des Wahrerscheinenlassens von Wissen. Sie kennen die gute alte Zitiererei, ich nenne das mal jetzt wirklich ganz bewusst ein bisschen pejorativ, ein bisschen abwertend, ne? In der sowjetischen Theorie-Diskussion wurde die Zitiererei ganz besonders herausgestellt, nämlich im Hinblick auf die Notwendigkeit des Zitierens der sogenannten Klassiker, also der Klassiker, der sozialistischen Klassiker, die dann natürlich mindestens mal Marx, Engels, dann natürlich Lenin und dann je abhängig von den jeweiligen historischen Epochen, Stalin, Brezhnev, auch Gorbatschow und viele mehr, gemeint hat. Diese Zitiererei, klassisch auf Russisch Zitatnitschestva genannt, hat natürlich in der Diskussion um die Wissensarbeit in der Sowjetunion eine große Rolle gespielt, nicht? Ganz einfach deswegen, weil sie sich verselbstständigt hat. Dort wurde sozusagen von den Zensurbehörden in einer gewissen Zeit erwartet, dass zumindest im Vorwort und im Nachwort immer wieder auf Lenin und Marx und Engels und ähnliche Leute verwiesen wird. Und diese Sache hat sich auch aus sich selbst heraus so systematisiert und übrigens auch spezialisiert, dass es dann in großen Instituten eigene Abteilungen dafür gegeben hat, die darauf spezialisiert waren, herauszufinden, wo bei Marx oder wo bei Engels, wo bei Lenin für ein bestimmtes Wissensgebiet und sei das noch so weit von den Interessensgebieten dieser Herren entfernt gewesen sein, ein entsprechendes Zitat zu finden gewesen ist. Ganz einfach, weil man, wenn man eine Schrift zu irgendeinem Thema abgeliefert hat, das überhaupt nichts mit Marx oder Engels zu tun gehabt hat, trotzdem erwartet worden ist, dass sozusagen Marx oder Engels zitiert werden. Also auch da aus sich heraus eine intrinsische Spezialisierungsnotwendigkeit, die eben dann ganze Abteilungen von Instituten damit beschäftigt haben, herauszufinden, wo das entsprechende Wissen gefunden werden kann. Also man hat dann was nicht Arbeit geschrieben über Dinge, von denen Marx noch keine Ahnung gehabt hat, Teilchenphysik, hat aber dann die entsprechende Abteilung gefragt, bitte, ich brauche irgendein Zitat, weil sonst kann ich mein Buch nämlich nicht veröffentlichen, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn ich mein Buch nicht veröffentlichen kann, kann ich natürlich auch meine Wissensarbeit nicht rechtfertigen und werde damit natürlich dann auch in meinem Institut nicht weiterhin sicher zumindest einen Arbeitsplatz finden und werde sozusagen all die Voraussetzungen, die ich benötige, um mein Wissen weiter zu spezialisieren, weiter zu bearbeiten, nicht vorfinden. Also bitte schafft mir die entsprechenden Rahmenbedingungen. Darum geht es und ich behaupte mal sehr provokant und sehr frech, dass es auch in unseren Wissenschaften um nichts anderes geht. Bitte.
Aber geht es denn nicht eigentlich um, nicht um Wahrheit, sondern um Authentizität? Das ist eigentlich der wahre Anspruch. Das ist ja genauso wie eine Kunstproduktion einen Anspruch auf Authentizität hat, Literatur einen Anspruch auf Authentizität hat und auch sich vor allem die Geisteswissenschaften immer mehr von dem Anspruch auf absolute Wahrheit löst und das der einzig stellbare Anspruch ist, auch an Wissenschaft, zu sagen, das ist authentisch.
Das ist genau der Punkt. Nicht? Also sozusagen die These, um es auf den Punkt zu bringen, lautet, wahr stellt sofort die Frage, also sozusagen unter modernen Bedingungen stellt die Behauptung wahr, etwas ist wahr, sofort die Frage in den Raum, compared to what? Verglichen mit was? Relativ zu was ist das wahr? Natürlich, klassisch sagen wir sozusagen, naja, oder machen wir es gar nicht so schnell, nicht? Also sozusagen, oder um es doch anzudeuten, nicht? Sie können sich durchaus noch, oder wir kennen das auch alle natürlich aus den täglichen Diskussionen diesbezüglich, es gibt eben bestimmte Wissensbereiche, bestimmte Epistemen, die auch heute noch darauf pochen, ich weiß nicht, zum Beispiel einen Gottesbegriff als letzte Instanz für die Bestimmung von Wahrheit festhalten zu wollen oder festhalten zu können. Nicht? Gott hat die letzte Befugnis sozusagen festzustellen, ob etwas wahr ist oder nicht. Authentizität im Hinblick auf die kirchliche Wissensepisteme. Im Materialismus, den ich gerade erwähnt habe, im Marxismus, ist natürlich diesbezüglich die externe Realität als letzter Bezugspunkt besonders herausgestellt worden. Nicht? Die externe Realität ist dasjenige, worauf sich das, was wir als wahr behaupten, bezieht. Etwas ist dann wahr, wenn es im Hinblick auf die externe Realität als wahr erscheint. Was das jetzt im Einzelnen heißt, darauf werde ich noch ausführlich zu sprechen kommen, denn im Allgemeinen gehen ja wir oder auch sozusagen die modernen Naturwissenschaften ganz fundamental noch von so etwas wie einer greifbaren externen Realität aus. Realität ist selbstverständlich etwas, ich darf da nicht draufklopfen, weil dann scheppert es im Streaming. Etwas Greifbares, nicht? Etwas, mit dem wir sozusagen konfrontiert werden, wenn wir dagegen laufen und ähnliches mehr. Ja, dass wir dieses Etwas natürlich nur über unsere Sinne, über unsere Sinnesorgane rezipieren und damit keinen direkten Zugang zu dieser externen Realität haben, das ist etwas, was der deutsche Idealismus sehr grundlegend herausgestellt hat und damit natürlich eine Realitätsdebatte in die Wege geleitet hat, die bis heute anhält, die aber heute doch sehr viele Hinweise darauf liefert, dass auch das, was jeweils als externe Realität gezählt wird, eigentlich sowas wie eine Konvention unter Anführungszeichen ist. Wenn Sie an die moderne Teilchenphysik denken, nicht? Also da wird sozusagen zum Beispiel mit dieser berühmten Heisenbergschen Unschärferelation unter Debatte, ob Welle oder Teilchen und viel mehr, frage ich, was denn dann eigentlich dieses sogenannte Unteilbare, dieses Atom sein soll, das seit der griechischen Antike als reales, kleinstes oder als letzte Einheit sozusagen vorgestellt wird. Das dürfte klar sein. Und vielleicht auch im Hinblick auf noch Kommendes die Anmerkung, dass sich die Debatte diesbezüglich allmählich von der Realitätsfrage abzulösen beginnt und insbesondere die moderne Sprachphilosophie, aber natürlich auch jetzt die Diskussion um den Dekonstruktivismus oder die Diskussion um die Systemtheorie mittlerweile zu der Einsicht gekommen ist, dass im Prinzip, naja, sagen wir mal, Sprache, Begrifflichkeiten, Zeichen im weitesten Sinne so etwas bereitstellen, was dann in sich dafür sorgt, dass andere sprachliche Zeichen, andere Begrifflichkeiten, naja, authentisch erscheinen. Und im Zusammenhang unserer Lehrveranstaltung, sage ich mal, im Prinzip ist es Wissen, Vorwissen, das dafür sorgt, dass anderes Wissen als authentisch erscheint. Wir wissen, dass, sage ich mal, Hegel in der europäischen Geistesgeschichte ein relevanter Name ist und deswegen ist alles das, was mit Hegel oder mit dem Namen Hegel in Verbindung gebracht wird oder argumentiert wird, bis zu einem gewissen Grad wahr. Selbstverständlich, also lässt sich da natürlich, oder selbstverständlich ist die Sache nicht so einfach, dass ich immer nur Hegel dazu sagen brauche, wenn ich irgendwas behaupte, das dürfte klar sein, ne? Es muss sozusagen doch in einen sehr komplexen Verweisungszusammenhang eingewoben werden, den Sie dann insgesamt auch als schlüssig, als stimmig interpretieren. Nicht? Also wenn ich nur sozusagen jeweils Hegel dazu sage, dann ist es noch keine Gewähr, dass etwas wahr ist. Erst wenn ich in irgendeiner Art und Weise darauf verweise, dass das sozusagen bei Hegel so und so thematisiert wurde, dass das so ins Spiel gebracht wurde, dass er wichtigen Aspekt seines Schaffens darstellt, dann werden sie mir und sozusagen wenn ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch die nötige Autorität dazu habe, in ihren Augen, nämlich auf Hegel zu verweisen. Wenn ich eben zum Beispiel in einer Philosophievorlesung vorne stehe und rede, dann werden zumindest manche von ihnen sie denken, naja, hallo, also das dürfte stimmen, weil das hat ja schon der Hegel gesagt und der Füllsack, der immerhin die Autorität hat, da über Hegel zu reden, behauptet das auch, also könnte es bis zu einem gewissen Grad wahr sein. Ne? Gut, lassen wir es einmal dabei bewenden. Bitte.
Könnte man nicht auch noch abstrakt sagen, so eine Anschließbarkeit?
Ja, selbstverständlich. Also das ist sozusagen der, richtig. Das ist der vorsichtige Begriff, der einer bestimmten Theorie Tradition, nämlich in dem der modernen Systemtheorie dafür gewählt wird, dass sozusagen weitergemacht werden kann. Das ist ungefähr das, was ich mit der Weiterprozessierung von spezialisiertem Wissen angesprochen habe. Ne? Es geht sozusagen nicht mehr im Sinne der traditionellen europäischen Philosophie darum, Aufklärung als solche an die Wand zu projizieren und das als gemeinsames Ziel hinzustellen, ganz einfach deswegen, weil eben aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, auch Aufklärung mittlerweile ein erklärungsbedürftiger Begriff geworden ist. Es ist ganz klar, dass wir sozusagen aufgrund unserer Sozialisierung, unserer Erziehung, unserer eigenen Geschichte eine ganz genaue Vorstellung von Aufklärung haben. Also in dem Moment, wo man sozusagen sagt, europäische Aufklärung ist etwas gemeint. Etwas, das jemand in Afrika oder jemand in China vielleicht ganz anders verstehen wird, ganz anders wahrnimmt. Wir sind aber natürlich sozusagen in unserer Kultur sehr daran gewöhnt, mit solchen Begriffen zu hantieren, Fortschritt, nicht Wirtschaftswachstum. Das sind so eherne Größen, die wir gewöhnlich natürlich nicht hinterfragen, die aber, wenn man genauer hinblickt, nichts anderes als Wissenskonzepte sind, die deswegen halbwegs griffig erscheinen, weil sie in einem komplexen Verweisungszusammenhang eingebunden sind aus anderen Wissensständen, aus Vorwissensständen, die sozusagen dafür sorgen, dass uns diese Begriffe stimmig erscheinen. In dem Moment, wo ich das aber sozusagen hinterfrage, wo ich eben darüber rede und das Ganze problematisiere, ist Vorsicht angemahnt. Dann wird sofort, wenn jemand Aufklärung oder europäische Aufklärung sagt, die Frage laut, compared to what? In Relation zu was? Meint das jetzt die europäische Aufklärung zum Beispiel, was seit im 19. Jahrhundert, Stichwort Sozialismus wieder mal, oder meint das diejenige Aufklärung, die mit dem Buch Dialektik der Aufklärung markiert worden ist, nämlich mit dem Buch von Horkheimer und Adorno, das für große Diskussionen gesorgt hat diesbezüglich, oder meint das schon diejenige Aufklärung, die eben, was weiß ich, nach den 1970er Jahren, nachdem die Wissenschaftskritik, das Hinterfragen unserer wissenschaftlichen Tätigkeit en vogue geworden ist, verwendet worden ist? Oder meint es einen sonstigen Aufklärungsbegriff und vieles mehr. Also da ist sozusagen schon Erklärungsbedarf im Spiel, der nicht anders als durch Wissensarbeit gewährleistet werden kann. Gut, ich wollte aber eigentlich vorher ein paar Namen nachliefern, die ich da vorher, oder von deren damit bezeichneten Personen geschaffene Wissenskonzepte, die ich vorher ins Spiel gebracht habe. Dieser Begriff der Quarantänestation, wen es interessiert, wurde von einem Wissenschafts- oder Arbeitssoziologen namens Stanley Udy, UDY, in den 60er, 70er Jahren formuliert. Udy, so schreibt sie der. Der eigentlich doch weitgehend in Vergessenheit geraten ist und der meiner Meinung nach, also dessen Wiederaufgreifen meiner Meinung nach doch sich als sehr produktiv erweisen könnte. Also wenn da jemand vielleicht Aufmerksamkeit dran lenken will, das ist sozusagen etwas, was recht, Entschuldige, UDY, das ist Stanley H, also H. Wofür das H steht, weiß ich nicht. Ich glaube, The Productive Organization of Work ist sein Hauptwerk gewesen oder so ähnlich heißt es. Ist leicht zu finden, braucht man nur im Internet nachschlagen. Das wäre so ein Name, der mit dieser Quarantäne oder mit dem Begriff der Quarantänestation auf engste verbunden ist. Die Rahmen, von denen ich gesprochen habe, diese Rahmenbedingungen, zwar jetzt nicht dezidiert im Hinblick auf Arbeit, aber ganz allgemein auf auch Alltagssituationen zum Beispiel, sind von Erwin Goffman erforscht worden. Goffman, so wie Hoffmann, nur mit einem N hinten, aber ein G vorne, also G-O-F-F-M-A-N, Erwin, der eine ganze Schule diesbezüglich ins Leben gerufen hat, die sich damit beschäftigt und der zum Beispiel die Funktion des Vorhangs im Theater untersucht hat. Nicht? Also es dürfte klar sein, dass wir sozusagen insbesondere in sehr realistischen Darstellungen, wie sie zu bestimmten Epochen im Theater auch hoch gewesen sind, nicht? Also ich weiß nicht, denken Sie an Hauptmann oder solche Autoren, ohne da jetzt wirklich kompetent zu sein, aber was sage ich? Wie auch immer. Ich verwirre mich selbst mit meinen Namen. Sozusagen eine Notwendigkeit, die dafür sorgt, dass wenn im Theater allzu realistische Darstellungen geboten werden, wir die Chance haben, das überhaupt als Theater zu erkennen. Also ich weiß nicht, bei der Löwinger Bühne dürfte es klar sein, es ist ein Theater, nicht? Aber wenn es wirklich sozusagen sehr, sehr lebensecht zugeht auf der Bühne, dann braucht es einfach Unterscheidungsmöglichkeiten und die stellen so etwas wie einen Rahmen bereit, der eben dafür sorgt, dass das, was da thematisiert werden soll, überhaupt stattfinden kann. Und es dürfte nicht zu übersehen sein, dass insbesondere die moderne Kunst zu einem großen Teil damit spielt, diese Rahmen aufzulösen. Es dürfte klar sein, und das dürfte einigen von euch auch bekannt sein, dass viele Theateraufführungen heute eben ganz bewusst das Publikum mit auf die Bühne oder mit in die Handlung einbeziehen. Nicht? Dass sozusagen dazu damit gespielt wird, dass keine Bühne mehr vorhanden ist, sondern dass all das, was jetzt im Theater, in dieser Theateraufführung stattfindet, fast möchte man sagen, mit Teilnahme des Publikums stattfindet. Also ich habe da interessante Aufführungen gesehen, wo, ich weiß nicht, zum Beispiel ein Tschechow-Stück, die drei Schwestern, wer es kennt, in einer Art und Weise dargestellt wurde, dass das Publikum, und zwar nur eine sehr kleine Zahl von Publikum, auch tatsächlich zu Tisch gebeten wurde. Und da wurde wirklich auch etwas serviert und man hat gegessen und das war hochinteressant und rundherum ist sozusagen gespielt worden und das war sehr dramatisch und wer das kennt, also es geht so was um so ein bisschen um geplatzte Lebensträume und so. Und da war man fast also so hautnah dran, dass es einem fast zu viel geworden ist. Nicht? War natürlich eine legitime dramaturgische Darstellung, ein Stilmittel, das eben genau mit diesen Rahmen Notwendigkeit gespielt hat, nämlich indem sie sie weggelassen haben, nicht? Indem sie ganz bewusst sozusagen versucht haben, auf diese Rahmen zum Beispiel, die eben die Bühne oder der Vorhang oder ähnliches darstellt, zu verzichten. Sind natürlich dann selbstverständlich andere Rahmen im Spiel. Unter Umständen vielleicht auch einfach nur das Wissen des Publikums, dass es doch hier irgendwie um ein Theaterstück gehen soll. Ist klar, ne? Oder ich weiß nicht, moderne Malerei, die halt traditionell auf zwei Seiten des Bildes einen Rahmen im wahrsten Sinn des Wortes vorsieht und auf dieser Seite geht das, was dargestellt ist, übergangslos in die Wand über, nicht? Wird auf der Wand weiter gemalt. Sie kennen solche Bilder. Nicht? Da wird sozusagen mit dieser Notwendigkeit des Rahmens ganz bewusst gespielt und das auch zum Thema gemacht. Sehr griffige Art und Weise. Es ist dies eine ganze Theorieschule, die im weitesten Sinn sich an der Problematik der Rahmung abarbeitet. Also die sozusagen ganz explizit die Aufmerksamkeit auf den Rahmen dessen, was gerahmt wird, richtet. Ich glaube, ich habe eingangs dieser Veranstaltung eben den Namen McLuhan erwähnt, der ein berühmtes, ein mittlerweile viel diskutiertes Buch geschrieben hat. Das heißt, The Medium is the Message. Und das nichts anderes zum Inhalt, aber eben auch in dieser Art und Weise zum Inhalt macht, als eben die Notwendigkeit der Formgebung eines bestimmten Inhaltes. Dieser Inhalt wird erst an seiner Form zu dem, was er eigentlich ist. Der Inhalt für sich gesehen ist nichts. Bitte. McLuhan, also McLuhan.
Understanding Media.
Understanding Media, aber
The Medium is the Message, ist nur das eigentlich Kapitel überschrift eigentlich.
Aha, aber es gibt aber doch.
Aber nur die deutsche Übersetzung, nicht das Englische.
Aha, aber das ist schon das, was er mit dem Fiori zusammengeschrieben hat, oder?
Nein, das ist The Medium is the Massage.
Ah ja, stimmt, das heißt richtig, also Sie verzeihen mir genau, es gibt ja dann noch sozusagen eine Selbstthematisierung, eine Fortsetzung, die dann eben The Medium is the Massage heißt. Wer immer sich das, also da gibt es, sage ich mal, wirklich unzähligste Seiten im Internet dazu, gerade eben McLuhan, und das hat natürlich eine große Theoriedebatte oder auch eine sehr große künstlerische Debatte nach sich gezogen, und insbesondere eben die Aufmerksamkeit für diese Rahmengebung, wie ich sie jetzt gerade thematisiert habe, in den Mittelpunkt gestellt. Was waren noch für Namen zu nennen? Hegel habe ich kurz en passant erwähnt, nicht? Also diese Arbeitsdefinition, wie ich sie zu geben versucht habe, stammt im Kern von Hegel. Ich habe das letzte Mal oder das vorletzte Mal bereits darauf hingewiesen. Arbeit wird in dem Zusammenhang als Negation verstanden. Wann immer irgendjemand mit einem gerade gegebenen Weltzustand nicht zufrieden ist, nicht damit befriedigt ist, dann wird er versuchen, oder dann könnte er versuchen, diesen Weltzustand zu verändern, ihn zu negieren. Dieses Negieren wird bei Hegel ganz allgemein als Arbeit gefasst. Im Zuge dieser Arbeit entsteht aber, gemäß dem hegelischen Dreischritt, oder dieser These, Antithese, Synthese, Dialektik, ein neuer Zustand, der seinerseits sowas wie einen positiven Zustand darstellt, den dann wieder irgendjemand, sei es der Arbeiter selbst oder jemand anderer, als unbefriedigend erleben kann. Und von da weg dann erneut sozusagen Arbeit anwendet, um diesen Zustand zu verändern. Arbeit heißt, hört in diesem Sinne niemals auf. Sie spezialisiert sich fortgesetzt, weil natürlich die einzelnen Arbeitsschritte im Hinblick auf die jeweils vorhergehenden Arbeitsschritte spezialisiertere Arbeitsschritte sind, um das nochmal zu betonen. Kommen wir vielleicht, oder ich weiß nicht, gibt es hier Diskussionsbedarf zunächst einmal, die Frage, gibt es hier Nachfragebedarf an dieser Stelle? Kommen wir vielleicht zu dieser Frage zurück, die ich als sowas wie Kernfrage dieser Lehrveranstaltung markieren will. Wie wird die relative Unwahrscheinlichkeit der Korrelation von Angebot und Nachfrage nach spezialisierten Produkten und Leistungen in hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit verwandelt? Nochmal zum Mitschreiben. Wie wird die relative Unwahrscheinlichkeit der Korrelation von Angebot und Nachfrage nach spezialisierten Produkten und Leistungen? Also ich will gar nicht so, dass Sie so genau, Sie sollen sozusagen selbst dem Problembewusstsein finden, dass Sie diese Frage auch aus sich heraus formulieren, und ich hoffe, die Lehrveranstaltung wird es noch so oft aufs Tapet bringen, dass Sie dann am Ende der Lehrveranstaltung die Frage selbst vor Augen haben. Ne? Aber trotzdem nochmal, wie wird die relative Unwahrscheinlichkeit der Korrelation von Angebot und Nachfrage nach relativ spezialisierten Produkten und Leistungen in hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit verwandelt. Hinreichend bezieht sich darauf, dass sie hinreicht, um den Tausch zu gewährleisten, und der Tausch ist notwendig, damit eben die spezialisierte Arbeit fortgesetzt werden kann, weil ganz einfach kein spezialisierter Arbeit auf sich alleine gestellt seine Spezialisierung weiter treiben könnte. Bitte sehr. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Noch deutlicher ausgedrückt steht da natürlich der Begriff Werbung im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das ist ganz klar. Aber in dem Moment, wo ich natürlich jetzt im Hinblick auf wissenschaftliches Wissen von Werbung spreche, bekommen Sie sehr wahrscheinlich alle ein eher, naja, intensives Unwohlsein oder ein Gefühl von Unwohlsein. Nicht? Also da ist man sozusagen nicht bereit, beworbenes Wissen als wahres, als relevantes Wissen anzusehen. Das heißt, in der Wissenschaft muss man das, was man so in der Wirtschaft als Marketing oder Werbung bezeichnet, grundsätzlich mit anderen Begrifflichkeiten gewährleisten. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Ne? Bitte. Ganz richtig, natürlich. Nicht? Also die Institutionalisierung des Wissens sorgt natürlich grundsätzlich dafür, dass es als Wissen, als wahres Wissen wahrgenommen wird. Ich habe es ja angedeutet mit meinem Beispiel der Rede unten auf der Straße. Unten auf der Straße als sogenannter freier Philosoph, als jemand, der sich da einfach berufen fühlt, den Leuten etwas zu erzählen, wäre mein Wissen in keiner Weise institutionalisiert. Bitte, es könnte selbstverständlich sein, dass sozusagen meine Überzeugungskraft ausreicht, um auch auf der Straße Zuhörer zu finden. Dass ich sozusagen durch Argumentation, durch Kommunikation, durch Wahl der Worte bereits hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit schaffe, dass mein Wissen als doch irgendwie verkaufbares Wissen zu stehen kommt oder als nachfragbares Wissen zu stehen kommt. Ne? Wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, und deswegen der Begriff Wahrscheinlichkeit, bekommt mein Wissen natürlich nachgefragt zu werden, wenn es institutionalisiert ist, wenn es in irgendeiner Art der institutionalen Verankerung angeboten wird. Ne? Also Sie wissen, und das ist sozusagen der entscheidende Aspekt dahinter, Sie wissen, ich betone, Sie wissen, aufgrund eben einer ganzen Reihe von Zusatzverweisen und internen Erfahrungen, die Sie in Ihrem Leben gemacht haben, Sie wissen ganz einfach, dass am Institut für Philosophie, naja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, sicher ist es auch nicht, das ist eh klar, nicht? Aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit relevantes Wissen angeboten wird. Die Frage, die dahinter schlummert, gerade in Anbetracht unserer aktuellen Situation, nicht, ist natürlich auch die, wie sich sozusagen so ein Wissen dann auch wieder als Nichtwissen herausstellt oder als falsches Wissen herausstellt. Nicht? Also ich habe das bereits auch thematisiert in dem Moment, wo zu viele von Ihnen mit dem Wissen, was ich hier anbiete und prozessiere, keinen Erwerbsarbeits- oder aufgrund des Wissens nicht, keinen Erwerbsarbeitsplatz finden werden, in dem Moment, wo die Gesellschaft sozusagen dessen gewahr wird, dass hier eine ganze Reihe von Leuten einen akademischen Abschluss machen, die dann im Prinzip zu nichts zu gebrauchen sind und eigentlich nur Kosten verursachen für die Gesellschaft. Ne? In dem Moment wird es sozusagen problematisch und damit diese Vertrautheit, institutionalisiertes Wissen als wahr anzusehen oder zumindest mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit als wahr anzusehen, hinfällig. Da gibt es dann gesellschaftliche Diskussionen, ob dem wirklich nach wie vor so ist und ob das auch weiterhin so sein soll und kann. Und
wieder, ja. Eben, da setzt man ja falsch und unbrauchbar ja ist dann gleich.
Auch hier die grundlegende Frage, nicht? Compared to what? Also in Relation zu was ist sozusagen dann ein bestimmtes Wissen brauchbar, in Relation zu was sieht es unbrauchbar aus? In Relation zu, auf was einigt sich die Gesellschaft dann doch vielleicht die Finanzmittel für philosophische Vorlesungen zu kürzen und vieles mehr.
Das ist eigentlich die gleiche Frage, die Sie so theoretisch und lang formuliert haben, es geht um angeschlossene Nachfrage. Wenn jetzt auch von mir erhöhe ich die relative Unwahrscheinlichkeit, dass ein Philosoph eine Nachfrage findet und seiner relativen Spezialisierung und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er eine solche findet. Ja.
Natürlich. Ist, ich habe es ja so ausgedrückt. Es geht um eine Korrelation von Angebot und Nachfrage. Es geht darum, dass sozusagen die Nachfrage, die doch irgendwo in versteckten Bereichen der Gesellschaft vermutet wird, hinreichend wahrscheinlich zu dem Angebot findet. Nicht? Und dafür sorgt zum Beispiel ein Hörsaal. Sie kommen alle eben hierher, weil sie der Meinung sind, dass hier etwas geboten wird, was doch. Aber Entschuldigung, das ist sozusagen nur das eine Beispiel. Ich komme jetzt gleich nämlich auf sozusagen sehr, sehr viel fundamentalere Maßnahmen oder Möglichkeiten zu sprechen, die dafür sorgen, dass hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit im Hinblick auf Wissensarbeit gewährleistet wird. Aber machen wir zuerst das.
Könnte man vielleicht auch sagen, dass die Brauchbarkeit Fremdreferenz, sozusagen Fremdreferenz zu beobachten ist und falsch oder wahr, so jetzt gesehen dann sozusagen Selbstreferenz, dass im System Mechanismen ja gebaut werden, um zu überprüfen, ob das, was man erzeugt,
selbstverständlich, ja.
legal, illegal ist und aber nach außen hin dann weitergegeben, also getauscht werden.
Wir sind bereits bei einem sehr wichtigen Punkt, der allerdings doch vielleicht noch ein bisschen Aufbauarbeit erfordert. Also selbstverständlich, also die Unterscheidung wahr-falsch ist eine, die im spezifischen Kontext der Wissenschaft eine ganz besondere Bedeutung gefunden hat, nicht? Also wo sie sozusagen als Leitunterscheidung gilt. Wenn Sie sich, weiß nicht, nochmal diese relativ simplen gesellschaftlichen Bedingungen vorstellen, wie sie eben in Jäger-Sammlergesellschaften geherrscht haben mögen, dort wird gewöhnlich zwischen wahr und falsch natürlich nicht unterschieden. Dort wird falsches Wissen sozusagen als völlig irrelevantes Wissen nicht einmal zur Kenntnis genommen. Nicht? Das dürfte klar sein und viele ethnologische Untersuchungen diesbezüglich weisen darauf hin, dass zum Beispiel solche frühen Gesellschaften oder auch heute noch Gesellschaften, die so im Allgemeinen als Stammesgesellschaften bezeichnet werden, auch Begrifflichkeiten haben, wo eben all die brauchbaren Dinge, die ihnen in irgendeiner Art und Weise als relevant erscheinen, sehr differenzierte Namen haben. Also ich weiß nicht, da gibt es dieses berühmte Beispiel, dass bei den Inuit, ich bin da selbst nicht kompetent, keine Ahnung, aber dass bei den Inuit 7 verschiedene Worte für Schnee gibt. Nicht? Oder auch unsere Alpenvölker haben natürlich sehr wesentlich differenziertere Bezeichnungen für Schnee, als wir Stadtbewohner das im Allgemeinen haben. Nicht? Also ich wohne im 9. Bezirk, da gibt es kaum jemals Schnee, also mir reicht Schnee sozusagen. Nicht? Aber wenn man irgendwo, ich weiß nicht, in Tirol zu Hause ist, na, da wird es notwendig sein zwischen, richtig, nicht? Die Spezialisten, da sind wir wieder. Nicht? Also da gibt es Firn und da gibt es Neuschnee und da gibt es Weichenschnee und Hartenschnee und vieles mehr, wie auch immer. Nicht? Ist ganz klar. Aber, und das Entscheidende, auf das ich hinaus wollte, ist der Umstand, dass sozusagen all das, was gar nicht relevant ist für diese Gesellschaft, dann relativ pauschal links liegen gelassen wird. Also es gibt das Wort für Unkraut, zum Beispiel, um ein blödes Beispiel zu bringen. Es gibt das Wort für Unkraut, aber all das, was eben unter Unkraut fällt, wird nicht mehr namentlich differenziert. Alle Nutzpflanzen haben hingegen sehr differenzierte Bezeichnungen. Also da gibt es dann den Roggen, den Weizen und den Klee und was alles nicht sozusagen brauchbar ist. Aber das, was unbrauchbar ist, ist pauschal. Es braucht sozusagen keine Systematisierung dessen, was nicht gebraucht wird. Weil das eben nicht gebraucht wird. Und die Gesellschaft ist auch nicht so differenziert, dass irgendwelche kleinen Randbereiche oder Randgruppen dieser Gesellschaft das doch brauchen könnten. Wir sind natürlich sehr vertraut mit dem Umstand, dass auch Unkraut systematisiert ist, weil natürlich die Wissenschaft als kleine Randgruppe sehr viel Energie darauf verwendet hat, festzustellen, was da an Unkraut so vorhanden ist. Nicht? Und weil auch das sozusagen mittlerweile vielfach Umdefinition erfahren hat, weil eben eine ganze Reihe von Pflanzen, die bis vor kurzem als Unkraut bezeichnet worden sind, mittlerweile doch sehr wichtig erscheinen und vielleicht neue Energieformen bereitstellen, Stichwort Raps und vieles mehr. Nicht? Also da haben wir sozusagen eine lange kulturelle Entwicklung hinter uns, die uns natürlich auch jene Teile systematisieren hat lassen, die wir im Allgemeinen auf der Seite des falschen Wissens verorten würden. Der Umstand, dass eben nicht alles zu allen Zeiten im gleichen Sinn als falsch empfunden wird, hat uns doch einigermaßen dazu bewegt, eben auch darauf unser Augenmerk zu lenken. Sie kennen das berühmte Beispiel der Erdgasförderung, nicht? Erdgas ist bis 1930 als sehr lästiges Beiprodukt der Erdölförderung abgefackelt worden. Man konnte mit Erdgas nichts anfangen, es war störend, es hat Gefahr bedeutet, weil es sehr explosiv gewesen ist und die Leute haben das verbrannt. Und wir wissen, dass heute so große Firmen wie Gazprom zum Beispiel fundamental davon leben. Oder wir wissen es genau dann, wenn nämlich zum Beispiel kurz einmal eine Nachschubkrise eintritt und die Versorgung mit Erdgas prekär wird. Ne? Ein sehr wichtiger Aspekt diesbezüglich, ein epistemologischer Aspekt, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte und der auch im Weiteren jetzt von großer Relevanz sein wird. Bevor wir sozusagen eine Begrifflichkeit für das entwickeln, was da ausgeblendet wird, was da als falsch ausgeblendet wird, können wir gar nicht sehen, was da ausgeblendet wurde. Das heißt, die Diskussion, ob Erdgas doch vielleicht irgendwie sinnvoll sein könnte, war vor 1930 in keiner Weise verstehbar. Ganz einfach deswegen, weil sich die Gesellschaft die Rahmenbedingungen noch nicht geschaffen gehabt hat, um Erdgas als relevante Energiequelle oder Energieressource wahrzunehmen. Im wahrsten Sinn des Wortes wahrzunehmen. Wir können nicht sehen, was wir nicht sehen können.
Bewusste Welt und bewusste Welt.
Wir sind wieder bei dem Punkt, nicht? Was sozusagen als ungewusste Welt draußen bleibt, ist erst immer im Nachhinein als solche wahrzunehmen. Wir wissen jetzt aktuell nicht, was sozusagen in dem, wir wissen wahrscheinlich, dass uns, sozusagen wir kennen die Grenze, wie das so schön bei Hegel heißt, nicht? Indem wir die Grenze kennen, transzendentieren wir sie auch bis zu einem gewissen Grad. Aber nichtsdestotrotz bleibt das, was jenseits dieser Grenze an Ungewusstem noch vorhanden ist, ungewusst, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich werde Ihnen ganz kurz noch, weil wir schon am Ende der Zeit sind, diesbezüglich ein sehr prägnantes historisches Beispiel nennen, das auch im Hinblick auf die Frage, die ich da so zentral formuliert habe und die Sie da jetzt alle brav mitgeschrieben haben, nicht? Im Hinblick auf darauf, wie die Unwahrscheinlichkeit der Korrelation von Angebot und Nachfrage nach spezialisierten Leistungen in hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit verwandelt werden kann. Sie sehen, ich kann schon auswendig. Die im Hinblick auf diese Frage große Rolle spielt. Ein zentraler und, wenn man so nennen will, sozial-historisch sehr alt, eine alte Maßnahme oder ein alter Mechanismus, wollte ich jetzt sagen, wobei dieses Wort ein bisschen verfänglich ist, aber nicht so, nennen wir es mal kurz so, nicht? Ein sehr alter Mechanismus, anthropologisch alter Mechanismus, um hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit für ein Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage zu schaffen, ist, was würden Sie vorschlagen? Ein sehr alter anthropologischer Mechanismus, die Börse ist doch eher... Der Marktplatz ist natürlich ein wichtiges Instrument diesbezüglich, aber noch viel älter. Ich formuliere es vielleicht ein bisschen anders, um Sie... um den Austausch eben in gewisser Hinsicht zu ermöglichen. Wie bringe ich jemanden dazu, dass er meiner Meinung ist? Denken Sie wieder an den sowjetischen Kontext. Sie wollten was sagen? Bitte? Aha.
Dialektisch.
Viel fundamentaler. Da ist es, nicht? Gewalt, Macht. Macht ist nichts anderes als ein Mittel, um hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit herzustellen, damit Sie das, was ich als Wissen anbiete, auch gefälligst als Wissen konsumieren. Wenn ich die Macht hätte, Sie dazu zu zwingen, hier zu sitzen, dann wäre das sozusagen ein sehr einfaches Mittel, um dafür zu sorgen, dass mein Wissen, mein spezialisiertes Wissen, auf hinreichend hohe Nachfrage trifft. Und sozusagen im Hinblick auf unsere moderne Wissensarbeit liegt da jetzt ein bestimmtes historisches Machtverhältnis, das eigentlich erst im 20. Jahrhundert als solches wirklich thematisiert worden ist, unmittelbar vor Augen, das eigentlich für eine Schieflage unserer ganzen bisherigen Kultur aus heutiger Sicht gesorgt hat, nämlich welches Machtverhältnis? Na, also kann man darüber diskutieren, aber ich will nicht so blasphemisch sein, die Kirche als Machtinstitution, obwohl sie das zu gewissen Zeiten durchaus gewesen ist, anzuprangern. Ein Machtverhältnis, das sie alle sozusagen...
Na? Die Ungleichheit der Menschen durch Vererbungen eigentlich ist.
Also auch das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, aber vielleicht noch fundamentaler anthropologisch. Biologisch möchte man fast sagen. Bitte? Ganz richtig. Mann, Frau, nicht? Das Machtverhältnis des Mannes gegenüber der Frau, das insbesondere für die moderne Wissensarbeit von größter Relevanz gewesen ist. Was fällt daran unmittelbar ins Auge oder was sticht diesbezüglich unmittelbar ins Auge? Nämlich etwas, das ich vorher eben durch dieses schöne Wörtchen von man sieht nur, was man sehen kann, man sieht nicht, was man nicht sehen kann, erläutert habe. Bitte.
Vielleicht ein Stichwort, die Notwendigkeit, dass Frauen vielleicht mit Dingen auch arbeiten, die Möglichkeit gegeben hat, dass man endlich mal sieht, dass eben die Frau vielleicht die gleiche Leistung erbringen kann. Mhm. Und dadurch eben erst diese Möglichkeit entstanden ist. Ja.
Bitte?
Nein, weil was ist Krieg für eine Leistung?
Ja.
Das ist eine bescheuerte Leistung.
Da kennt man, richtig. Nicht? Aus heutiger Sicht sind wir natürlich auch mit Begriffen wie Krieg so hinreichend kritisch, dass wir sofort sagen, naja, ist das eine Leistung, die weltgeschichtlich irgendwie als relevant betrachtet werden kann?
Die
was?
Performativität.
Ja. Ja. Ich vermute, dass Sie das meinen, was ich so vor Augen habe. Das müsste man jetzt natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen ausbreiten, diesen Begriff. Aber ich will vielleicht zunächst einfach fundamental auf den Umstand verweisen, den ich vorher ins Spiel gebracht habe, nicht? Dass sozusagen bis zu einer gewissen historischen Zeit, ich sage jetzt mal grosso modo die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, dieses Machtverhältnis in keiner Weise als Machtverhältnis wahrgenommen worden ist. Oder wenn, dann nur in so seltenen Fällen, die in keiner Weise von weiterer nachhaltiger historischer Relevanz gewesen sind. Super. Ja, erzähle ich als Mann. Trotzdem, ich glaube, dass sozusagen ein moderner feministischer Diskurs eins zu eins ins, sagen wir mal, frühere 19. Jahrhundert transferiert, dort nicht hinreichend wahrscheinlich auf entsprechende Zuhörerschaft getroffen wäre. Dass sozusagen die Problematik eine andere gewesen ist, die Begrifflichkeit als Ganze noch nicht in der Art und Weise ausgebildet war, um dieses Problem als solches überhaupt zu fassen. Es gibt da dieses berühmte und sehr einprägsame Beispiel, auch viel diskutierte Beispiel der Klitorisbeschneidung in bestimmten Stammesgesellschaften in Afrika. Sie haben sicher davon gehört, ein sehr berühmt gewordenes Buch hat es da thematisiert und es ist natürlich nach wie vor eine große Diskussion diesbezüglich im Gange. Selbstverständlich, verstehen Sie mich jetzt in keiner Weise falsch, sind wir moderne Menschen, die so eine Art der, wie immer man das nennen soll, so eine Art der Enkulturation, das ist es nämlich in dem sozialen Kontext, wo das gehandhabt wird, nicht einmal wirklich voll verstehen kann. Nicht? Wie kann man bereits Kinder so verstümmeln und mit so einer grausamen, auch oft hygienisch und medizinisch fragwürdigen Methode verstümmeln. Nicht? Also da ist sozusagen eine große Problematik vorhanden, die natürlich aufgeklärt gehört. Allerdings wurde von den betroffenen Stämmen, die dieses Ritual da handhaben, dann immer wieder sehr deutlich darauf hingewiesen, dass das bitte ein Enkulturationsritus ist, der eben dafür sorgt, dass keine Kinder zu Frauen gemacht werden, dass keine Kinder verheiratet werden. In dem sozialen Kontext heißt diese Beschneidung nichts anderes als die Frauwerdung des Kindes. Und erst Frauen dürfen selbstverständlich verheiratet werden. Selbstverständlich, aus unserer Sicht, aus unserer Perspektive ist es höchst diskutabel, ob was ein 12-, 13-, 14-jährige Mädchen in dieser Art und Weise überhaupt zu Frauen gemacht werden können oder was immer das jetzt auch heißen soll, was dahinter steckt. Nichtsdestotrotz, die sehen das aus ihrer spezifischen Perspektive und ich betone jetzt nochmal diese Perspektivität, die ich vorher mit der Spezialisierung der Wissensarbeit angedeutet habe. Ne? Aus ihrer spezifischen kulturellen Perspektive sehen die unsere normale Verheiratung von Männern und Frauen als barbarischen Akt an, weil eben da Kinder zu Ehefrauen gemacht werden.
Ja.
Ja.
Das ist vielleicht von Unreinheit, ja. Immer die Bezug einer Referenz auf einen angeblichen religiösen Bezug, der dann, es werden also extra nämlich religiöse Überwindungen, muss man sagen, es sind natürlich aber in die dazu, was das an der, also die Islam schreibt, nicht und so weiter. Also das ist, ja. Die beziehen sich an sehr wohl auch andere Begründungen. Und das ist einfach eine Schweinerei, wenn eine Frau,
Auch das ist im Spiel. Aber ich habe jetzt ganz bewusst.
Das Problem, was macht man mit den ganzen Kleidern?
Ja. Ja. Worauf ich hinaus wollte. Ich habe aber ganz bewusst jetzt diesen Aspekt herausgegriffen. Ist mir bewusst, dass da viel, viel mehr Argumente vorgebracht werden. Aber es ist sozusagen wirklich. Es geht mir jetzt auch nicht um eine Debatte dieses Rituals. Das ist schon klar, dass das eine hochproblematische Geschichte ist. Und ich betone auch diese Stammesgesellschaft, da sind natürlich heute Mitglieder einer globalisierten Weltgesellschaft, die sich selbstverständlich den Diskussionen und auch den Normen und Werten dieser Weltgesellschaft zu stellen hat, ob sie das wollen oder nicht, so wie wir uns sozusagen auch diesen Gegebenheiten der Weltgesellschaft zu stellen haben. Und in dieser Weltgesellschaft ist es sozusagen grundlegender Schweinerei, wenn man sowas anrichtet. Das möchte ich sozusagen als meine persönliche Problemsicht ins Spiel bringen, um nicht missverstanden zu werden. Aber nichtsdestotrotz, es geht sozusagen um die epistemologische Möglichkeit, etwas wahrzunehmen. Und aus deren kulturellem Kontext her kann einfach sozusagen die Sinnhaftigkeit des Nichtbeschneidens nicht wahrgenommen werden, nicht in dem Ausmaß, wie wir das wahrnehmen, ebenso wie aus unserem kulturellen Kontext heraus in irgendeiner Weise verstehbar ist, wie so etwas Barbarisches wie die Beschneidung von Geschlechtsorganen sinnvoll erscheinen kann oder in irgendeiner Art und Weise relevant erscheinen kann. Ich habe ganz bewusst so ein Beispiel gewählt und wir werden das nächste Mal vielleicht auch weiter diskutieren können, um zu zeigen, wie grundsätzlich Problemwahrnehmungen in der Moderne gegeneinander stehen können, miteinander kollidieren können, miteinander zu tun bekommen und wie schwierig es in dieser Moderne, in dieser globalisierten Moderne wird, dann doch etwas so etwas wie ein Miteinander herzustellen, das ich eben als Korrelation von Angebot und Nachfrage relativ spezialisierter Problemsichten bezeichnen kann. In diesem Hinblick für heute vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.